wir loben und preisen deinen heiligen Namen heute Morgen. Wir laden dich ein, in unserem Raum auch Platz zu nehmen. Du sollst alle Ehre haben und wir freuen uns, dass du da bist. Wir wünschen uns, dass du unser Herz und Sinne ergreifst heute Morgen, dass du zu unseren Herzen redest, dass wir eintauchen dürfen in deiner Liebe und in deiner Gerechtigkeit. Amen. Ich lese uns aus Mose Kapitel 8, die Verse 6 bis 13. Nach 40 Tagen tat Noah das Fenster auf aus dem Kasten, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen. Der flog immer hin und wieder her, bis das Gewässer vertrocknete auf Erden. Danach ließ er eine Taube von sich ausfliegen, auf das er erführe, ob das Gewässer gefallen wäre auf Erden. Da aber die Taube nicht fand, da ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in den Kasten, denn das Gewässer war noch auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in den Kasten. Da harrte er noch weitere 7 Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus dem Kasten. Die kam zu ihm zur Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug es in ihrem Munde. Da merkte Noah, dass das Gewässer gefallen wäre auf Erden. Aber er harrte noch weiter 7 Tage und ließ eine Taube ausfliegen. Die kam nicht wieder zu ihm. Im 601. Jahr des Alters Noahs, am ersten Tage des ersten Monats, vertrocknete das Gewässer auf Erden. Da tat Noah das Dach von den Kasten und sah, dass der Erdboden trocken war. Jetzt habe ich eine Quizfrage an euch. Ja, warum flog denn der Rabe immer hin und her? Warum kam er nicht zu Noah zurück? Etwas makaber, die Raben sind ja alles Fresser und da schwammen noch Kadaver rum. Von der Flut. Zweite Frage. War die Taube, die den Ölzweig brachte, ein männlicher oder ein weiblicher Vogel? Wer hat eine Idee?
Wer Zweige bringt, das kann nur ein Mann sein.
Also die Lösung ist eindeutig männlich, aber der Hund, ein weiblicher Vogel hätte nicht so lange den Schnabel halten können. Ja, und das war so der Auftakt. Und jetzt habe ich natürlich auch eine tiefere Botschaft zu der Geschichte. Und zwar habe ich noch eine Bitte, einen Text mitgebracht von einer Frau, die als Jüdin vor den Nazis fliehen musste, ins Exil in die Dominikanische Republik und erst nach 10 Jahren Exil wieder nach Deutschland kommen konnte. Das war die Hilde-Domin. Eine von vielen. Und sie schreibt in dieser Bitte: Wir werden eingetaucht und mit Wassern der Sinnflut gewaschen. Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut. Der Wunsch nach der Landschaft diesseits der Tränengrenze taugt nicht. Der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, der Wunsch, verschont zu bleiben, taugt nicht. Es taugt die Bitte, dass bei Sonnenaufgang die Taube den Zweig vom Ölbaum bringe. Dass die Frucht so bunt sei wie die Blüte. Dass noch die Blätter der Rose am Boden eine leuchtende Krone bilden. Und dass wir aus der Flut dass wir aus der Löwenhöhle und dem feurigen Ofen immer versehrter und immer heiler werden, stets von Neuem zu uns selbst entlassen werden. Soweit Ihre Bitte. Herr Jesus, wie oft beten wir, dass wir alles Gute erleben, dass wir immer in deinem Segen stehen. Aber du stellst uns auch vor Herausforderungen. Und du bist nicht nur die Liebe, du bist auch die Gerechtigkeit. Und am Ende der Tage wirst du auch Gericht üben. Das ist eine bittere Wahrheit. Und wir Christen, wir dürfen uns in deine Hand bergen. Wir dürfen zu dir kommen mit unseren Fehlern und Sünden und Schwächen, alles, was uns belastet. Und du bist ein gnädiger Gott, der gerne vergibt. Und du wünschst dir eine Beziehung mit uns. Und du trägst uns durch die schwierigen Zeiten hindurch. Danke für diese gute Nachricht. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir im Lobpreis unsere Gedanken mit Gott teilen dürfen und uns vielleicht auch erquicken lassen.
Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite, da wo ich es noch nicht geschafft habe. Hallo, mein Gott, unser Carlo, freut mich, dass du hier bist.
Dankeschön.
Natürlich auch der Bart. Ja, und alle anderen auch. Schön, dass ihr hier seid. Und bevor ich anfange, uns das Wort Gottes zu verkündigen, möchte ich auch noch einmal kurz beten. Herr Jesus, und so danke ich dir für deine Gegenwart. Und danke, wie auch schon mein Bruder gebetet hat, dass du mir die Kraft durch deinen Heiligen Geist gibst, in Freimütigkeit das zu verkündigen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Herr, und ich erbitte dich das, dass du durch deinen Geist wirken kannst, an jede einzelne Seele, an jedes einzelne Herz, Herr Jesus. Du bist es, der an Menschen ihre Herzen wirkt, Herr Jesus. Ich kann nur ein Sprachrohr sein und kann nur das weitergeben, was du mir selbst aufs Herz gelegt hast. Und ich erbitte dich das, dass du für jeden einzelnen Herzen das erhältst, Herr Jesus, was du für ihn heute hast, Herr. Darum bitte ich dich und danke, dass du an die Herzen wirkst, dass dein Wort kraftvoll ist, wirksam ist durch deinen guten Heiligen Geist. Danke dafür. Amen.
Amen.
Amen. Ja, ich habe euch heute einen Text gebracht aus Markus Kapitel 5 von den besessenen Gerasenäers. Und da war ich erst einmal beschockt gewesen, weil ich nicht so recht damit was anfangen konnte, außer natürlich, dass er vom Dämon befreit ist, aber damit kann man ja schnell durch sein, das ist schnell erklärt und gesagt. Und ich war abhängig davon, dass mir Gott auch wirklich zeigt, was in diesem Text dann so ganz besonders ist und was er heute für uns als Gemeinde uns mitzubringen hat. Aber lasst uns den Text lesen, wir haben sehr viel Text, nämlich aus Markus Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. Und da heißt es, und sie kamen ans jenseitige Ufer des Sees, das Land Gerasena. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm zugleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist.
Markus 5 bitte. Da steht 1
dran. Markus 5 ab Vers 1.
Ja. Habe ich gemerkt. Danke.
Ihm zugleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren. Und niemand konnte ihn bändigen. Und eine Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Und als er Jesus von Weitem sah, lief er
warf sich vor ihm nieder und er schrie mit lauter Stimme und sagte, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwere dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er sagte zu ihm, fahre aus, du unreiner Geist aus dem Menschen. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er spricht zu ihm, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Er war aber dort an dem Berg eine große Herde Schweine, die weidete. Und sie baten ihn und sagten, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren. Und er erlaubte es ihm. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2000. Und sie ertranken in dem See. Und ihre Lieder flohen und verkündigten es in der Stadt auf dem Land. Und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet, vernünftig sitzend, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie den Besessenen geschehen war, dass er und das von den Schweinen. Und sie fingen an, ihn zu bitten, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Und als er in das Boot stieg, bat ihm der besessen gewesen war, dass er bei ihm sein dürfte. Und er gestattete es ihm nicht, sondern spricht zu ihm, geh in dein Haus zu deinen und verkündige ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie sehr er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im 10-Städte-Gebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und alle wunderten sich. Ja, wir können sehen, hier ist eine Beschreibung von Besessenen. Die Besessenen kommen aus den Grabhöhlen und waren so gefährlich, dass ihre Anwesenheit die Straße unpassierbar machte. Lukas erwähnt den Umstand, dass sein besessener Nacht war, in dem kein Haus blieb und in den Grabhöhlen wohnte. Darüber hinaus berichtet Markus, der die ausführlichste Beschreibung hat, und niemand konnte ihn mehr binden. Und auch nicht mit Ketten, denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Außerdem schrie und schlug sich. Besessen mit einem unreinen Geist. Die Erwähnung von Menschen, die von Dämonen besessen sind, kommt mehrfach in den Evangelien vor. Man kann aufgrund dieser Berichte nicht einfach davon ausgehen, dass es sich hier um eine primitive Anschauung bestimmter Krankheiten, wie zum Beispiel Epilepsie, handelt. Jesus unterhält sich mit Dämonen, nicht mit den Besessenen, wenn ihr darauf achtet. Jesus unterhält sich mit den Dämonen, nicht mit den Besessenen. Was tatsächlich auf die Hinbesitznahme durch Dritte hinweist, wodurch eine solche Besessenheit zustande kommt, sagt die Schrift nicht, wohl aber, dass es eine Möglichkeit gibt, sie zu beenden. Allerdings in der Schrift nur mit der Hilfe Jesu. Es gibt Mächte, die den Menschen in seinen Besitz nehmen. Neben Kenntnis gibt Rettung durch Jesus Christus. Amen. Vielmehr sagt uns die Bibel nicht. Wichtig erscheint mir aber in diesem Zusammenhang, dass Jesus auch seinen Jüngern zutraut, solche Dämonen auszutreiben, wenn sie im Namen Jesus beten. Der Besessene ist in jedem Fall nicht Herr seiner selbst. Er wird von den Dämonen besessen, die mit ihm gegen seinen Wille handeln können. Ich erinnere mich da auch daran, dass ein Bruder mal mich zugerufen hat, der jemanden evangelisiert hat und der ihm um Hilfe gebeten hat, weil er sich auf Satans Macht eingelassen hat und unheimlich übernatürliche Fähigkeiten bekommen hat, die Satan ihm gegeben hat. Der konnte durch Wände gucken, der konnte Dinge sehen, die kein Mensch sehen konnte, die waren wirklich extrem übernatürlich gewesen. Und er hat dann gemerkt gehabt, dass diese Kraft, diese Macht von Satan, die er bekommen hat, dann gegen ihn gegangen, selbst sind. Und er hat sich davon nicht lösen und befreien können und hat Hilfe gesucht. Und ich und mein Bruder, die sind da auch hingefahren bei dem Mann, der war verheiratet gewesen. Seine Frau war auch schon in die Umstände gewesen. Und wir sind reingekommen und die hat schon hoch geweint und hat wirklich weinend bitten gebetet, bitte, 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 helft uns. Wir gehen kaputt, wir wissen nicht mehr, wie wir damit zurechtkommen sollen. Und er hat uns dann erzählt, dass er bei sehr, sehr vielen Psychologen und Parapsychologen gewesen ist und keiner ihm wirklich helfen konnte, ganz im Gegenteil. Viele sehr, sehr Angst vor ihm dann auch bekommen haben und auch weniger mit ihm zu tun haben wollten haben, weil sie damit überfordert gewesen sind. Und wir haben ihm das Evangelium gepredigt. Und er hat an dem gleichen Abend seine Knie gebeugt und hat sein Leben Jesus gegeben. Und wisst ihr, was das Ausschlaggebende bei ihm gewesen ist, dass er sein Herz wirklich geöffnet hat? Er hat gesagt, wenn ich euch das erzählt habe, alle anderen habe ich immer Ängste in die Augen gesehen.
Was war das?
Ängste. Also hat, wenn er von das erzählt hat, was in seinem Leben ist, hat er von seinem Gegenüber Angst in die Augen gesehen. Und bei uns konnte er nur fliehen sehen. Absolute Gelassenheit. Und er hat gesagt, den will ich kennen, der in euch so eine Macht hat, dass ihr keine Ängste habt. Der muss groß sein. Und wir haben ihn Jesus Christus gebracht. Und der Mann ist freigekommen von diesen dämonischen Kräften, hat sein Leben Jesus gegeben und ist Christ geworden. Das ist wirklich möglich. Ohne viel Tralala, ohne viel Machtgeschrei, einfach nur die Gegenwart Jesus und alles andere erledigt sich. Genauso wie es hier bei den Besessenen gewesen ist. Wir kennen Leben, dass er Wohnung in die Grabhöhlen gehabt hat und ist nach Jesaja 65, 4 ein besonderes Kennzeichen des endzeitlichen Abfalls von Gott. Entweder betrachten sich solche Menschen bereits als tot oder er ist in den Grabhöhlen, weil es sich bei den Dämonen und Totengeistern handelt, die um ihren eigenen Zustand wissen und sich in den Höhlen am wohlsten fühlen. Jesaja Kapitel 65, Vers 4. Sie hocken in Kammern von Gräbern, verbringen in Höhlen die Nächte, sie essen Fleisch von Schweinen und haben gräuliche Brühe in ihren Gefäßen. Also auch hier okkultischer Abfall von Gott. Man kann lesen, dass er sich mit Steinen selbst geschlagen hat. Das Schlagen mit Steinen ist ebenfalls eine Praxis der kananitischen Priester. Zu lesen im 1. Könige, Kapitel 18, Vers 28. Dadurch wollen sie entweder das Erbarmen ihrer Götter erwecken oder ihre Hingabe bis zum Tod. Das Tanzen und Ritzen führte sie in Ekstase. Der Besessene zeigt also das Verhalten der kananitischen Priester mit der Vermutung, dass es sich bei den Bewohnern um die vertriebenen Kananiter handelt, also ein Ausdruck des heidnischen Verhaltens. Das kann man auch sehen, dass da Schweine gehütet worden sind, die haben Schweine gezüchtet, das sind bei den Juden No-Go, das sind unreine Tiere, haben Israeliten nicht geduldet. Eine wesentliche Rolle in der Geschichte spielen die Schweine. Schweine sind im Judentum, wie sattsam bekannt, die unreinen Tiere par excellence. Da ist dort so tief verankert, dass auch der Islam diese Beurteilung übernommen hat. Archäologen haben in Israel Altäre gefunden, auf denen die Kananiter Schweine als Dämonenopfer dargebracht haben. Daran kann man das sehen. Wie das Wohnen in Gräbern ist auch das Essen von Schweinefleisch nach Jesaja 65,4 typisch für die endzeitlichen Abfall. Wir können sehen, dass die Säue, die Dämonen in Säue, in Schweine gefahren sind. Der Zusammenhang zwischen Schweinen und Dämonen wurde oben schon kurz angedeutet. Wenn Jesus die Dämonen in die Schweine fahren lässt, schlägt er zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens befreit er den Besessenen auf einen Schlag von seiner Besessenheit und zweitens sorgt er dafür, dass sich die Unreinheit der Gegend durch die Vernichtung von 2000 Säuen reduziert. Warum aber die Dämonen darum bitten, in die Säue zu fahren, bleibt ein Rätsel. Wollen sie bei Jesus gut Wetter machen, indem sie den unreinen Tieren töten? Liegt der Wunsch in der natürlichen Veranlagung der Dämonen, die Schöpfung zu zerstören? Fragezeichen, wir kriegen keine Antwort darauf, weswegen es so ist. Der Herr Jesus ist auch kritisiert worden, weil er den Tod dieser Schweine verursacht hat. Es gibt also eine Tierliebhaber, die sagen, warum müssen die Schweine ausgerechnet da einen Abhang stellen? Die Tierliebhaber, die wollen das ja gerne halten. Dazu sollten folgende Punkte festgestellt werden. Erstens, er verursachte nicht den Tod, sondern ließ ihn vielmehr zu. Es war die zerstörende Macht Satans, die die Schweine tötete. Sie wollten die Schweine. Er hat das nur zugelassen. Mehr nicht. Hat nicht gesagt, geht in die Schweine. Hat er nie gemacht. Es gibt keine Aufzeichnung darüber, dass der Besitzer Jesus für sein Verhalten getadelt hat. Vielleicht war es ein Jude, dem es eigentlich verboten war, Schweine zu halten. Juden waren ja auch gute Geschäftsmänner. Und warum zu die damalige Zeit so wie der Abfall gegenüber Gott gewesen ist, na, warum sollten die nicht mit Schweine handeln, wenn es einen guten Ertrag bringen tut, ist ja auch zu trocken. Drittens, die Seele des Mannes war mehr wert als alle Schweine der Welt. Und das ist ja wohl wahr. Wollen wir Schweine erhalten oder wollen wir Menschen erretten? Menschen sollen erretten werden. Und wenn es nur eine Seele ist, Amen. Wenn wir so viel wüssten wie Jesus, hätten wir auf die gleiche Weise wahrscheinlich auch gehandelt. Nicht anders. Und wir können sehen, in Markus Kapitel 5, die Verse 18 bis 20, als Jesus dann ins Boot stieg, bat ihn der Geheilte, bei ihm bleiben zu dürfen. Doch er gestattete es nicht, sondern sagte, geh nach Hause zu deinen Angehörigen und berichte ihnen, wie viel der Herr in seinem Erbarmen an dir getan hat. Der Mann gehorchte, fing an, in die ganzen 10 Städtegebiet zu verkündigen, was Jesus an ihm getan hatte. Alle wunderten sich. Er wollte, der war befreit, er war geheilt gewesen, aber er wollte bei Jesus bleiben, wahrscheinlich wie all seine Jünger, die mit Jesus zusammen unterwegs gewesen sind. Und Jesus sagte zu ihm, geh nach Hause zu deinen Angehörigen und berichte ihnen, wie viel der Herr in seinem Erbarmen an dir getan hat. Er hat nicht gesagt, folge mir jetzt nach, geh jetzt mit mir mit, wie all die anderen Jünger, sondern hat gesagt, Gab, du geh erst einmal zu Hause bei deinen Angehörigen und erzähl, was dir geschehen ist, was Gott an dir getan hat. Also nicht jeder von uns wird als Missionar gerufen und irgendwo in die Welt zu evangelisieren oder Gott zu dienen, sondern wir haben, und dass die meisten, einen missionarischen Befehl, unsere Angehörigen zu evangelisieren. Das ist erst primär unsere Aufgabe. Wenn wir errettet sind, wenn wir zu Kinder Gottes geworden sind, dass wir als allererstes unsere Angehörigen Zeugnis davon geben, Lebenszeugnis davon geben, was in unserem Leben passiert ist, wovon wir befreit worden sind, was Gott in unserem Leben getan haben, wie wir zuvor gewesen sind. Viele untereinander kennen uns, die Angehörige, muss ich nicht erzählen, wer ich bin und wer ich gewesen bin. Die wissen das. Und wenn ich bei meiner Angehörigen bin, die mich kennen, wie ich gewesen bin, und dann feststellen auf einmal, Mensch, da hat sich total verändert und ich Lebenszeugnis darüber geben tue, was in mein Leben gekommen ist, dass es so verändert worden bin, dann wird sich der Geist Gottes dazustellen und wird Menschen in ihren Herzen dieses Zeugnis geben und wird von Christus zeugen. Sie fangen an, Christus zu sehen. Und ich kenne es ja noch aus meinem eigenen Leben, dass viele, wo ich unterwegs gewesen bin, wo ich Zeugnis gegeben habe, wo Menschen plötzlich auseinander sich verändern. Der geht nicht mehr, wie wir drauf sind. Der geht nicht mehr los in Diskotheken, der nimmt keine Drogen mehr, der macht keine Dinge, die nicht mehr in Ordnung sind, sondern der ein Leben, das für die Menschen nicht unbedingt attraktiv gewesen ist. Das ist langweilig. Nicht auszugehen, keine Partys zu feiern, keine Drogen zu nehmen, kein Highlife zu machen, Geld zu verdienen und zu haben, egal mit waffenden Mitteln oder auf waffenden Wegen, völlig uninteressant, haben. Na, das bringt doch keinen Spaß. Mit dem ist ja nichts los. Nur wenn wir dann den Menschen Zeugnis geben, was in unserem Leben passiert ist, was in unseren Herzen passiert ist, das bringt den Menschen zum Nachdenken. Das ist ein Aufwecken bei den Menschen, dass die mal andere Überlegungen bekommen. Die bekommen sie ja nicht. Wenn sie unter ihresgleichen sind, dann werden sie genau das Gleiche erinnern, wie sie unterwegs sind. Richtig? Und wenn wir in unser Leben was anderes hineingekommen ist und wir davon Zeugnis geben, dann kommen andere Gedanken bei den Menschen. Es kommt ein Aufleuchten, das Gott schenkt. Ich erinnere mich da, ihr kennt die Geschichte von der Samaritanerin, die, wo Jesus begegnet ist, am Brunnen, und er ihr auf den Kopf zugesagt hat, wie ihr Leben aussieht, wie es ausgesehen hat, und sie plötzlich erkennt, Mensch, du bist ein Prophet, noch erkennt sie es mehr wie ein Prophet, ist es der Messias? Und wir können lesen, ihre Reaktion, wie darauf ist in Johannes Kapitel 4, die Verse 28 bis 30. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Die sind plötzlich neugierig geworden, weil die Frau, die sie unter ihrem Volk gekannt haben, die hat Zeugnis von dem gegeben, was Jesus in ihr Leben getan hat. Die waren neugierig gewesen. Mensch, ist das wirklich wahr? Ist da vielleicht auch was für mich dabei? Der Geist Gottes fängt an zu ziehen, wenn wir anfangen, aufrichtig Zeugnis zu geben. Wir müssen unser Zeugnis nicht verschönern oder herrlicher machen oder niedriger machen, sondern wir müssen ein echtes Zeugnis unseres Herrn Jesus Christus im Herzen haben. Und das müssen wir Menschen wiedergeben. Ich sage euch dazu, der Geist Gottes stellt sich dazu und es passiert was. Jeder von uns hat sich irgendwann bekehrt, weil Gott Gnade geschenkt hat und jemanden zu uns geschickt hat, zu dich, zu mich, wem auch immer. Herr, du hast Zeugnis gehört, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber du hast auf irgendeine Weise gehört von Jesus. Und da bist du gezogen worden, so sind wir zum Glauben gekommen. Keiner von uns hat sich allein auf den Weg gemacht und hat gesagt, ich suche mir mal eben Jesus, weil mir der fehlt. Auf die Idee sind wir gar nicht gekommen. Meistens, und das ist es ja zum größten Teil, dass Not in unser Leben kommt. Und ich sage, Gott sei Dank ist diese Not in unser Leben. Sonst würden wir uns nie abkehren. Sonst würden wir nie auf Jesus wirklich hören, weil wir in unseren Herzen verstockt und verhärtet gegen Gottes Wort, gegen ihn selber sein würden. Wir würden weiter unser sinnliches Leben pflegen wollen. Und wir würden weiter fröhlich sündigen, als wenn nichts wäre. Kein Mensch von uns aus selber will wirklich Gott suchen. Kein. Es ist Gottes Gnade, dass er in unser Leben was zulässt, wo wir anfangen, ein paar Stockwerke tiefer zu denken, weil wir meistens an die Oberfläche nur sind. Wir sind oberflächlich.
Ich habe euch erwählt.
Amen. So ist es. Gott sei Dank ist das so. Hast du erkannt, dass du auch von Finsternis befreit bist? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja jetzt bei dem Mann, der von den Dämonenlegionen, redet ja von 2000, die in Schweine gefahren sind. So viele Geister war dann besessen. Manche ist nur von einem Dämon besessen und hat unheimliche Auswirkungen. Der war von 2000 besessen gewesen. Und wir stellen uns immer vor, dass wir nicht unter so eine Finsternis gelitten haben. Das ist nicht wahr. Wir waren unter Finsternis gewesen. Wir waren von Satan gelenkt. Wir waren seine Marionetten, ohne es zu wissen. Du kannst davon Zeugnis geben, dass du von der Macht der Finsternis befreit worden bist, dass es ein Satan geben tut und dass es ein Gott geben tut und dass dieser Gott Mensch wurde, auf Erde gekommen ist, um dich von diesen Satan, von dieser finsteren Mächte zu befreien und für Gott da sein zu können. Weil dazu bist du geschaffen, zu Gottes Erde, nicht zu den Teufels an der Erde. Amen. Wir können es lesen in Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus: Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in eurer Vergehung und Sünden. Dazu sagt jeder von uns ja. Der, wo wirklich bekehrt ist, der, wo wirklich Sündenerkenntnis durch den Heiligen Geist hat und überführt worden ist, der sagt, ja, das stimmt, ich habe gesündigt. Das ist wirklich wahr. Aber erkennen auch viele Christen gar nicht, dass sie unter der Macht der Finsternis eingesperrt waren. Das erkennen ja die wenigsten, wollen sie ja gar nicht wahrhaben. Aber die Bibel sagt es. Wir kommen weiter in Vers 12. In denen ihr einst wandelte, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß den Fürsten der Macht der Luft, in dem wandelten wir, unter dem Fürsten, der in der Himmelswelt regiert und Macht über die unerretteten Menschen haben, die du und ich mal gewesen sind, unerrettete Menschen. Des Geistes, der jetzt in den Seelen des Ungehorsams wirkt, waren wir, bevor wir bekehrt waren, ungehorsam gegenüber dem Evangelium? Ja. Und hat dieser Geist dann in uns gewirkt? Ja. Es steht hier geschrieben. Wir können uns davon nicht freisprechen. Das ist Gottes Wahrheit. Und umso mehr wir diese Wahrheit Glauben schenken, umso mehr wird uns die Gnade und Grüße Gottes wirklich groß in unseren Herzen. Verstehst du, wenn du immer nur von dich denkst, naja, ich habe ja da schon mal gelogen und es stimmt, ich habe ja auch da ein bisschen geschniebelt, das ist wahr, das ist Sünde, der Herr hat mir vergeben. Dann hast du die Gnade Gottes auf wenig reduziert. Weil Gott hat dich viel mehr rausgeholt. Er hat dich aus dem Finsternis, aus der Macht des Satans gerissen. Du bist ein Kind Gottes. Und wenn du dieses Gnadenverständnis hast, ich sage dir, dann steht dein Mund nicht mehr still. Dann musst du von reden. Aber das kannst du auch nur, wenn es dir vom Geist Gottes geschenkt ist. Diese Offenbarung kann sich keiner selbst geben. Das muss Gott auch wirklich schenken. Und wodurch erkenne ich das? Na, durch den Wort Gottes, dass ich es lesen tue. So einfach ist das. Das ist Licht. Das erhält mein Herz. Das erhält mein Denken, wer ich gewesen bin. Schauen wir weiter. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches. Also hier sagt er, nicht bloß die anderen, wo jetzt gewesen bist. Du als Christ, dich ging es genauso. Du bist nicht besser wie die anderen. Du hast genauso viel Gnade notwendig gehabt, wie die sie haben. Stell dich nicht über sie. Du bist nicht was Besonderes, dass in dir was ganz Besonderes ist, dass ich sage, dich muss ich erretten, weil ja so viel Wertvolles in dir ist. Nein, allesamt sind Sünder vor Gott. Alle bedarfen derselben Gnade. Wir kommen alle aus demselben Sündenstand. Und jeden Einzelnen musste Jesus hundertprozentig am Kreuz sterben. Nicht 50%, weil bei dir leiden musste, weil die 10% bei dir noch gut gewesen sind. Nein, 100%. Deswegen mussten wir mit Christus komplett sterben. Was sind wir? Eine neue Schöpfung. Rings um uns her. Himmel, Sterne, Wolken, Bäume, Wiesen, Menschen, egal was, zählt zu der alten Schöpfung. Es gibt in diesem Universum nur eine einzige neue Schöpfung. Und wer ist das? Wir Christen. Wir Kinder Gottes. Das hat es zuvor noch nie gegeben. Das ist eine neue Schöpfung. Wird euch das mal klar, wer ihr seid? Versteht ihr, müsst von eurem Denken wegkommen. Ihr müsst verstehen, was Gott euch geschenkt hat. Das ist so groß, das ist so herrlich. Du bist was durch Jesus Christus, was ganz Besonderes geworden. Dich gibt es nicht zweimal auf dieser Erde. Du bist einzigartig in deiner Neuschöpfung. Schau zu deinem Bruder, zu deiner Schwester. Neuschöpfung. Ist das nicht was Wunderbares?
Halleluja.
Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in dem Begehren unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken haben, von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, dein Reich an Barmherzigkeit, hat um seine viel Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in Vergehung und Tod waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Wie wunderbar. Durch Gnade. Keiner von uns ist besser wie der andere. Wir haben alle derselben Gnade bedürft, wie jeder andere. Ist das nicht gut? Keiner braucht sich über den anderen zu erhöhen. Keiner braucht sich von den anderen besser zu denken. Wir sind alle aus demselben Stamm. Ob Zinter oder nicht Zinter, ob schwarz oder weiß. Egal, was du von den Nationen bekommst. Entweder du bist ein Sünder unter Verdammnis oder du bist ein Kind Gottes und bist neu geboren. Punkt aus, fertig. Nur diese beiden Variationen gibt es. Wenn wir den Menschen das Evangelium, wenn wir den Menschen das Zeugnis nicht geben, was wir in unserem Leben wirklich bekommen haben, wie sollen Menschen gerettet werden? Wieder. Gott, du hättest bei deiner Bekehrung sofort in den Himmel sein können. Sofort. Von 0 auf 0,1. Batsch, in den Himmel hättest du sein können. Gott hat dich hier gelassen, um dass du Zeuge bist, dass andere Menschen genauso errettet werden wie du. Du bist nicht dazu da, und dass an dich noch was rumgefummelt wird, dass du auch wirklich in den Himmel kommen kannst. Überhaupt nicht. Gibt ja das schöne Bild. So ein Bildhauer. Wisst ihr, so ein Bildhauer, der nimmt nicht einen Steinblock und tut dann da was raushämmern, um ein Bildnis daraus zu machen. Sondern ein Bildhauer sieht in dem Felsblock schon ein Bild. Und weil er in den Felsen, in den Steinblock ein Bild sieht, tut er alles von dem weg, was nicht dazugehört. Versteht ihr das?
Ja.
Und genauso macht es Gott mit dich und mit mir. Gott hat schon das Bild von uns, Christus ähnlich. Und er tut alles das weg, was nicht dazugehört. Ist das nicht was Wunderbares? Ist das nicht was Wunderbares, über so einen Gott zu erzählen? Also ganz ehrlich, man hat ja immer oft so die Hemmschwelle. Ne? Wie sage ich das? Oder die Gelegenheit zu suchen. Aber du, ich warne dich davor, bitt nicht Gott darum, wenn du es nicht wirklich willst, dass er dir jemanden gibt, wo du evangelisieren kannst und Zeugnis geben kannst. Der ist schneller da, als du es liebst. Das ist wirklich wahr. Du kannst schnell, wenn du Gott sagst, bitte lass mich von dich zeugen. Bitte lass mich das Evangelium Menschen weitergeben. Ich sage es dir, es dauert nicht lange und sie sind da. Und Gott gibt dir die Gelegenheit, wo du einhaken kannst. Oft wissen wir das dann nicht. Ach, sage ich dann, Heiland, wie kann ich da jetzt anfangen? Wie kriege ich den Rumpf von seinem Gespräch? Den kriege ich ja gar nicht mehr da weg. Na, wie kriege ich das Gespräch da wirklich rum? Und ich sage dir das, Gott lässt ihm was sagen und du hast sofort, was du einhängen kannst und ihm von Christus erzählen kannst. Sofort. So macht es Gott. Und wisst ihr, wie ich mich bekehrt habe, habe ich zu Gott gesagt, wie konnte ich nur ohne dich leben? Ohne dich, das ist ja der Wahnsinn. Wie ist das möglich, dass ich so dumm gewesen bin und an dich nicht geglaubt habe? Und Gott hat mir gezeigt, dass ich in Finsternis war, dass ich unter Finsternis war. Und hat mir gezeigt, wie eine Käseglocke, die über mein Leben ist. Und unter diese Käseglocke war ich und da war alles finster, dass ich Gott nicht erkennen konnte, dass ich nicht Jesus erkennen konnte. Und er hat mir gezeigt, wie mein Wort zu dir kam, ist ein Lichtstrahl in diese Finsternis reingekommen. Kennt ihr das, wenn ihr in einem dunklen Raum seid? Ich zum Beispiel, wenn in meinem Bett liegt, dann muss es dunkel sein. Und wenn ich sehe, von der Tierritze irgendwo ein Licht durchscheint, kann ich nicht schlafen. Ich muss aufstehen, muss das Licht ausmachen, weil dieser kleine Lichtstrahl, der nimmt mir die Dunkelheit. Versteht ihr, was ich meine? Sobald in die Finsternis ein kleines Licht, sei es noch so klein, scheinen tut, bist du von abgelenkt und bist auf das ausgerichtet. Und Jesus sagt, genauso ist mein Wort. Wenn du mein Wort den Menschen predigen tut, ist es wie ein Lichtstrahl in die Finsternis. Und auf diesen Lichtstrahl sind sie fokussiert. Und dieser Lichtstrahl wird die Finsternis ausbrechen. Und es wird Licht reinkommen. Und es wird mich erkennen und sich zu mir hin bekennen. Sei treu in dem, wie du dein Zeugnis gegenüber Menschen gibst. Ich habe mal Menschen zusammengelegt, denen habe ich versucht, das Evangelium zu predigen. Und ich kam immer eigenartigerweise an Menschen ran, die ein unheimlich großes Schicksal gehabt haben. An einen kam ich rein, der hat dann zu mir gesagt, wo ist denn der Gott geblieben, der meine 9-jährige Schwester einen Mann vergewaltigt hat und sie in Graben angeworfen. Oder der nächste war gewesen, wo ist denn Gott geblieben, als 10 Männer meine Schwester vergewaltigt haben. Dann bist du erst mal stumm. Dann sagst du erst noch gar nichts. Und dann fangst du an, ohne den Heiligen Geist zu reden. Und das solltest du nie machen. Bete um Weisheit, dass Gott dir dann schenkt. Und ich habe geredet im einen und habe danach gemerkt, irgendwas hat da nicht gestimmt. Ich habe da keinen Frieden. Was war da jetzt verkehrt gewesen, Jesus? Und Gott hat mir gezeigt, du hast dich den Menschen angepasst und hast nach seiner Nase geredet. Du solltest auf mich hören und nicht von dem beeindruckt sein, was hier ein Lebenszeugnis er hat, sondern hör auf mich, passt dich nicht die Menschen an, rede das, was ich dir sage, was du gehört hast, was du warst. Amen. Amen. Wir sollen uns nicht Menschen anpassen, sondern verkündige das, was Gott dir ins Herz reingelegt hat. Das ist gewirkt durch den Heiligen Geist. Und dazu stellt sich der Heilige Geist und wird der Heilige Geist. Amen. Wir kennen das Leben, lesen in Johannes Kapitel 16, die Verse 7 bis 14, und ich komme auch wirklich gleich zum Schluss. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist auch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachverwalter hier, der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist die größte Sünde, die du passieren kannst, nicht an Jesus zu glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr kennt es jetzt nicht brav. Wenn aber jene, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern wird irgendwer hören, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Und genau das tut der Heilige Geist. Das, was Jesus in deinem Leben wirken will, das tut er durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, das, was er wirken tut, zeigt nicht auf sich selber, sondern auf den Christus und seine Herrlichkeit, auf seine Macht und seine Kraft. Und den Einfluss, der in dein Leben bekommen hat. Amen. So einfach ist das. Manchmal machen wir uns selbst es kompliziert und wir brauchen bloß aufrichtig sein, aufrichtig unser Christsein-Leben leben. Und schon stellt sich der Heilige Geist dazu. Schon passiert was. Zur Erinnerung an die Samariterin, die zu Hause ging und davon erzählt hat, was in ihr Leben passiert ist und wo sie dann gesagt hat, kann das sein, dass das der Christus ist? Und die Menschen sind hingegangen, um Jesus zu hören. Schaut, was weiterstehen tut in Johannes Kapitel 4, die Verse 39 bis 42. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes des Weibes willen, welche bezeugte, er hat mir alles gesagt, was irgend ich getan habe. Also hier sagt es schon, hier glaubten sie schon durch das Zeugnis, was die Frau gegeben hat. Und jetzt lesen wir weiter ab Vers 40 bis 42. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben. Und er blieb daselbst 2 Tage, hörten nun das Wort Gottes. Und jetzt lesen wir weiter, Vers 41. Und noch viele mehr glaubten an seines Wortes Willen. Und sie sagten, jetzt hört sich, wie schön das ist, und sie sagten zu dem Weibe, wir glauben nicht mehr um deines Redens Willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass wahrhaftig dieser der Heiland der Welt ist. Jetzt tun sie nicht mehr das Zeugnis von dir nehmen und sagen, ich will glauben an Jesus, ich will von ihm her. Jetzt ist es dahin passiert, durch dein Zeugnis, durch dein Evangelisieren, dass sie anfangen, selbst Gottes Wort zu lesen und Gottes Wort sie erreichen tun. Und jetzt sagen sie, jetzt glaube ich nicht mehr, weil du mir ein Zeugnis erzählt hast, weil du an Gott glauben tust. Jetzt hat Gott zu mir selbst geredet. Jetzt weiß ich, Jesus Christus lebt wirklich. Dass wir sagen können, wie hier, von Hörensagen habe ich von dir vernommen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Das ist Rettung. Das ist nicht bloß von Hörensagen. Das ist eine eigene Erfahrung, dass es einen lebendigen Gott gibt. Amen.
Amen.
Ich bin zum Schluss gekommen. Ich wünsche es mir und mein Gebet ist es auch immer wieder für meine Geschwister, so lebendige Zeugnisse im Leben zu haben, auch in meinem Leben. Das darf nicht aufhören. Das muss beständig da sein. Und mir durch die Kraft des Heiligen Geistes nicht am Sonntagmorgen hier zu stehen und zu predigen, sondern im Alltag Zeugnis zu geben von unserem Herrn, dass er lebt und dass er auferstanden ist. Und das wünsche ich und bete ich für jeden Einzelnen von euch. Lasst uns zusammen gehen. Herr Jesus, ich danke dir für deine Reden. Und ich danke dir, dass du uns durch dein Wort so viele Ermutigungen schenkst. Und dass du durch dein Wort uns immer wieder zeigen tust, wie du regierst und wie du wirklich dein Reich sich durchsetzen tut, Herr Jesus. Herr, ich preise und danke dich dafür. Herr, und ich erbitte dich, Herr Jesus Christus, dass du uns alle immer wieder neu diese Liebe und dieses Feuer gibst, Zeugnis darüber zu geben, anderen Menschen, was du in unser Leben getan hast. Dass du uns immer wieder durch die Kraft deines Heiligen Geistes diese Freiheit schenkst, dein Evangelium den Menschen zu predigen. Dass du uns jede Menschenfurcht nimmst und dass du uns die Freiheit wirklich schenkst, gibst, Herr Jesus. Darum bitte ich dich und ich danke dir dafür und preise dich dafür, dass du unser Retter, dass du unser Heiland, dass du unser Befreier bist. Danke dafür, Vater im Himmel, in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Und wer jetzt noch gerne im Gebet sprechen will, der hat jetzt auch Zeit dazu, es kurz tun. Ja, gerne.
Ja, guten Morgen. Ich bin vorstellen und damit auch unterschreiben, was wir gerade gehört haben von unserem Bruder Benno, dass das genauso wird, wie er sagt und dass mir das genauso passiert ist, wie er sagt. Und zwar bin ich bin mir vorstellen, der Carlo, bin 49 Jahre alt, bin seit 30 Jahren verheiratet, habe 6 gesunde Kinder. Die kleinste ist 6 Jahre alt, die ist heute auch hier. Meine älteste Tochter ist 29 Jahre alt. Naja, und wir sind eigentlich eine ganz frohe Familie und gläubige Familie schon immer gewesen. So, nun ist es bis zum letzten Jahr dazu gekommen, ich kürze noch ein bisschen ab, das große Zeugnis kommt noch, weil ich das gerne möchte, vortragen, wenn ich mich taufen lasse. Deswegen kürze ich das heute ein bisschen ab. Und zwar ist es letztes Jahr dazu gekommen, dass ich im Krankenhaus war und mit ein paar Rippenschmerzen, die ich nun schon länger mit mir umgetragen habe. Und es hat doch gar nicht so, es war nicht so, dass ich gedacht habe, ich muss davon sterben oder so. Also wie gesagt, wie eine Rippenfellentzündung oder sowas hat es angeht. Nun habe ich damit aber schon seit länger ein halbes Jahr rumgelaufen. Und dachte mir, es wäre wohl besser, wenn ich mal ins Krankenhaus gehe und das mal überprüfen lasse, weil ich kein Antibiotikum gewählt habe. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, da war ich dann auch im Beispiel in der Schwindklinik, habe die Diagnose gekriegt, Krebs. Das war bei mir leider so weit, dass es schon so weit gestreut ist, dass es im Rückgrat war, auf dem Brustbein. Die Rippen waren befallen, 4, 5 Rippen waren befallen und es sah auch nicht so gut mehr für mich aus. Also da war schon so weit, dass die Ärzte gesagt haben, wer ist mal früher gekommen. Naja, auf jeden Fall habe ich im Krankenhaus schon immer von Gott so eine Impulse bekommen. Weil mein Lieblingsheim ist der Psalm 91, der begleitet mich schon seit 30 Jahren. Und der kam dann einfach bei TikTok, weil ich im Krankenhaus habe ich TikTok noch so ein bisschen durchgeguckt, nur eine, kam der Psalm. Und es war so ein Mensch, hast du mich vergessen? Ich war doch immer, du warst doch immer, ja, und dann dachte ich, guck mal an, wie kann das denn sein, dass jetzt dein Lieblingsheim da kommt? So fing es dann an, dass Gott wieder angefangen hat, mit zu sprechen. Weil diese Stimme war die ganze Zeit nicht mehr da. Und hat mich dann auch mal hier die Arche Lübeck, die kam mir bei den Kopf, weil diesen Lübeck kenne ich jetzt ja auch schon ein paar Jahre, von Feldmission in Bad Schwartau her und so, kam mir Rolf diesen Lübeck gleich im Kopf. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ja, sonst ist ja nichts, du weißt ja auch sonst wie bin, du musst zu Rolf hin. Und dann habe ich dann gleich ein bisschen gegoogelt, Arche Lübeck habe ich dann auch gefunden, und sie predigen. Und dann habe ich gesehen, Mensch, der Ben und Klimka, das ist ja ein Verwandter von mir, hat eine Predigt da, ja, die ist da im Internet. Und zwar ist das im Sturm irgendwie, die Predigt heißt so, das ist 2 Teile davor. Und naja, da hieß es dann, dass Jesus, wo er seine Jünger auf dem Wasser, wo die dann Angst hatten und die Wellen kamen, dass er dann auf die gesagt hat, Mensch, warum habt ihr Angst? Ich habe euch in den Sturm geschickt. Wenn ich will, mache ich den Sturm auch wieder aus. Und so viel Vertrauen ist ihr noch zu mir haben. Naja, als lauter so Sachen kamen. Und dann bin ich hier auch hergekommen für die Gemeinde. Und dann hat auch, ich kann den Namen, weiß ich nicht, der Bruder Wolfgang gleich gefragt, ist hier jemand krank? Und dann habe ich auch gleich angesprochen, viel. Und er hat gleich gebetet für mich. Und der Benno auch, den habe ich das ja dann auch erzählt und die Sache. Und dafür wurde auch gleich gebetet für mich. Naja, auf jeden Fall hat er mich hierher geführt. So, und nun habe ich dann im November, als es passiert, habe ich dann eine Chemo bekommen. Und so eine Dribbeltherapie nennt sich das. Und zwar habe ich dann jetzt die Untersuchung, damit bin ich jetzt auch durch. Und war dann die Untersuchung machen. Und war hier in Hochschulviertel da dabei, die so eine Nuklearuntersuchung machen, wie es jetzt mit meinem Knochen aussieht und was da so passiert ist und die Therapie. Naja, wie gesagt, ich bin gleich getaucht, kann man auch nur sagen, ob ich tauchen lassen will. Habe auch gleich Tauchunterricht genommen, weil meine ganze Familie übrigens, meine ganzen Kinder auch. Und dann musste ich da ja hin. Um zu sehen, was jetzt passiert ist nach der Therapie mit meinen Knochen, wie das denn jetzt ist, ob die Knochen wieder in Ordnung sind oder wie das. Naja, auf jeden Fall bin ich da hingegangen und sagte auch aus Scherz zu meinen Kindern, wisst ihr was, jetzt müsste ich da hinkommen und der Arzt müsste so tun, als wenn der mich gar nicht kennt und sagen, ja, sie sind gesund, geht's mal nach Hause. Aber es war natürlich, ich dachte ja natürlich, hat er meine Akte, der weiß ja, worum es geht, der kriegt kein Wunder. Ja, und dann bin ich da auch hingegangen, die haben die Untersuchung durchgeführt, dann kam es zu dem Gespräch. Frau sitzt zu mir und sagt zu mir, ja, was haben Sie denn? Haben Sie denn Schmerzen gehabt? Ich sage, ja, ich sage, sehr stark sogar. Deswegen bin ich ja hier. Ich war ja Krebspatient. Wow, sagt sie. Ja. Ja, ich sage, und also ich habe gesagt, ich sage, Sie kennen mich gar nicht, Sie haben meine Akte nicht. Nein, sagt sie, ich habe gar keine Akte. Ich sage, naja, ich war krebskrank. Die Rippen waren befallen, der Rückgrat war befallen. Dies, wow, sagt sie. Ja, Herr Rossi, also ich kann Ihnen nur sagen, ich kann an Ihren Knochen nichts Auffälliges feststellen. Ich kann nichts Auffälliges an Ihren Knochen feststellen. Ja, mein Blutwert war auch nicht so gut. Und naja, beim letzten Arztbesuch, wenn ich dann wieder zum Arzt bin, der sagt, er kann es gar nicht fassen, der ist wieder ganz normal, bei 1,5% ist das wieder dieser Wert, wo er sagt, Alter, das hat ein gesunder so ein Wert. Aber ich sage, da hat sich der Herr wohl in mir verherrlicht und will auch, dass ich das sage. Und wenn du das gerade uns vorgetragen hast, der Heilige Geist will gehört werden. Das Leben pflegen. Hier wollte ich das nur noch einmal kurz eine Zwischenbilanz davon geben. Wie gesagt, mein großes Zeugnis kommt noch von meiner Taufe, das werdet ihr alle sicherlich auch noch hören. Ich bedanke mich.